Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Neue Woche, neues Glück und Andrea sieht auch aus wie neu, frisch gewaschen und gebügelt. Guten Morgen.
Ja, genau, gebügelt vor allem, das kann ich auch gut gebrauchen. Aber lieber Augenringe als gar keinen Schmuck. So, wir haben heute einen sonnigen Tag zu erwarten und zwar mit rund 20 Grad und der See changiert. Es ist windig, vielleicht hören wir das eine oder andere Pfeifen heute im Laufe des Tages. Das ist nicht das Publikum, was uns kommentiert, sondern das ist der Wind, der mehr oder weniger draußen um das Haus fegt. Also ein schöner, sonniger, blauer Tag. Der Wonnemonat November heißt es doch, glaube ich, ne?
Ja, ja, das ist der, klar, das weiß man, dass der November immer wonnig ist. Andreas, morgen ist in den USA einiges los. Eigentlich ist es jetzt schon und schon die vergangenen Wochen, da ging es hoch her, denn wir haben die Zwischenwahlen in den USA am 8. November. Midterms nennen die Amerikaner diese Zwischenwahlen und es geht tatsächlich um alles. Es ist nicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Demokraten und den Republikanern, zwischen Joe Biden und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, sondern es sieht so aus, als ob die Republikaner unter Trump Herrn Biden rechts und links überholen könnten. Und man befürchtet sogar ein Amtsenthebungsverfahren. Und das sind nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern das ist Mr. Biden himself.
Ja, also man merkt, dass er mehr oder weniger so seine Eigenkontrolle immer mehr verliert. Und es ist schon manchmal, also ich stelle mir vor, die Leute, die ihn so zu steuern haben, wie sie hinter ihm stehen, wenn er dann vorne am Mikrofon steht, der gute Herr Biden, und zittern wahrscheinlich, weil sie denken, Himmel, hoffentlich sagt er jetzt nicht wieder irgendwas völlig Absurdes oder ruft nach seiner Mutter. Also das ist ja das Hauptproblem, was wir da mittlerweile haben. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, wie der Amerikaner denkt über ihren derzeitigen Präsidenten. Übrigens das schon bei der Wahlkampfsituation damals gegen Joe Biden, wenn ich gesehen habe, mit welchen Kulissen man dort gearbeitet hat, kein Publikum zugelassen hatte und mit bestimmten Kameraeinstellungen und riesengroßen Telepromptern, dass er überhaupt einen fehlerfreien Satz herausbekommen hatte. Diese Dinge sind alle aufgeflogen und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum es so viele US-Amerikaner gibt, die sagen eben, diese Wahl ist nicht richtig so gelaufen, da liegen Fälschungen zugrunde, denn so blöd sind wir Amis eigentlich gar nicht. Das ist der Tenor, der immer wieder zu hören ist und es könnte morgen eine große Quittung geben, dass man vielleicht auch nicht mehr eingreifen kann.
Ja, wir haben ja vor 2 Jahren, 2020, die US-Präsidentschaftswahlen hier begleitet. Und hatten damals schon die Vergehen von Hunter Biden, sicher nicht alle, aber einige auf dem Tisch, weil damals die New York Post diese Dinge veröffentlicht hatte. Und inzwischen gibt es viele Mainstream-Medien, auch in Großbritannien, die Daily Mail beispielsweise, die hat gerade gestern einen Bericht veröffentlicht, wo klar wird, dass diese Vergehen von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, überhaupt nicht mehr unter den Teppich zu kehren sind. Und viele Amerikaner haben sich beklagt, nachdem deutlich geworden war, dass auch die sozialen Netzwerke sich gemeinschaftlich durchaus darauf eingeschossen hatten, Herrn Biden zu unterstützen, diese Hunter-Biden-Geschichten unter den Teppich zu kehren und Donald Trump den Gar auszubereiten. Das ist ihnen ja auch gelungen, aber in diesen vergangenen 2 Jahren ist etliches ans Tageslicht gekommen, wenn dann schon große Zeitungen wie die New York Times oder auch die Washington Post berichten über die Dinge von Hunter Biden und jetzt auch ukrainische CEOs herangezogen werden, die mit Beweisen jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gehen, dann kann man sich schon vorstellen, wie es Joe Biden gehen muss. Und deswegen hat er wohl auch, wie der Münchner Merkur berichtet, bei einem Wahlkampfauftritt des demokratischen Abgeordneten Mike Levin im kalifornischen Kongressbezirk im 49. hatte Joe Biden bei einer Amtssprache wörtlich gesagt, Mir wird bereits gesagt, dass Sie mich anklagen werden, wenn Sie das Repräsentantenhaus und den Senat zurückgewinnen. Und das war in San Diego. Und er sagte weiter wörtlich, ich weiß nicht, warum zum Teufel Sie mich anklagen wollen. Und während die Bemerkung dann für Gelächter im Publikum gesorgt hatte, schloss Herr Biden mit den Worten, nein, ich mache keine Witze.
Ja, das ist schon fast eine surreale Situation für einen Film der zeitgenössischen Kunst. Wir sind da ja völlig verdreht und verkorkst bei zeitgenössischer Kunst aus meiner Sicht. Und das passt fast mit dazu. Das ist eine kuriose Situation und zeigt eigentlich auch deutlich, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne ist und eigentlich sein Leibarzt da mehr oder weniger eine entscheidende Rolle spielt und vielleicht auch eingreifen sollte, denn offenbar gab es solche Ansagen, aber dass er diese Dinge dann nach außen trägt, ist mit Sicherheit auch nicht wirklich geplant.
Vielleicht ist es auch Kalkül, Andreas. Vielleicht steht ihm das Wasser bereits bis zum Hals. Und vielleicht fängt er an, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, in Abstimmung mit den Beratern.
Also ist es möglich, aber ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, denn unterm Strich gesehen braucht er natürlich auch Pulver noch, um sich zu verteidigen, wenn es dann zu einem solchen Verfahren kommen würde gegen ihn, wobei es natürlich auch so eng wird. Und wenn er da schon im Vorfeld damit rausgeht, gehe ich da fast von aus, dass ihm nicht nur das Wasser bis zum Hals steht auf der sachlichen Ebene, sondern dass er persönlich auch vielleicht sogar Angst hat, dass er in diese Geschichte mit reingerät. Das vermute ich, denn selbst wenn er krank, debil ist, also geistig offenbar auch verstandesmäßig nicht ganz auf der Höhe. Und das meine ich wirklich nicht in irgendeiner Form despektierlich. Aber er ist offenbar krank und es wäre dringend an der Zeit, dass einer seiner Ärzte sagt, stopp, der muss jetzt raus aus diesem Amt, das kann so nicht sein, der kann es nicht mehr. Dann müsste allerdings seine Stellvertretenderin rankommen und ich glaube, dann wird es noch mal eine Nummer enger werden, denn sie bläst ja auch nicht gerade so in das Horn des hohen Intellekts, was sie da so von sich gibt.
Also du heute mit deiner persönlichen Meinung, aber wir wollen uns mal ansehen, ob überhaupt ein Amtsenthebungsverfahren möglich wäre. Dazu gibt es eine Analyse des Meinungsforschungsinstituts 538. Das wird hier zitiert und da heißt es, dass für die Verabschiedung eines Amtsenthebungsantrags im Repräsentantenhaus eine einfache Mehrheit erforderlich ist. Für die Verurteilung und Absetzung eines Staatsoberhaupts hingegen bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Und es ist die Frage, ob die Republikaner das erreichen können. Und es heißt hier, die Republikaner dürften wohl das Rennen um das Repräsentantenhaus machen, aber beim Senat wird es schwierig werden. Da erwartet man ein besonders enges Duell. Und wie es hier noch heißt, so unwahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren scheint, könnten sich die Republikaner im Falle eines Versuchs auf die geschäftlichen Aktivitäten von Joe Bidens Sohn Hunter Biden konzentrieren und vor allem eben auch dann Afghanistan-Krieg und so weiter. Aber diese Hunter-Biden-Geschichte, die kocht in den Medien gerade hoch, sodass das wohl alles kein Zufall ist, dass es zu diesem Zeitpunkt heute am 7. November und in der vergangenen Woche bekannt wird.
Naja, und ich sehe das doch etwas anders als dieses Meinungsforschungsinstitut, weil letztendlich sind es juristische Verfahren und keine Meinungsforscher, die dort im Senat agieren. Was ich glaube, ist sogar, dass hier die Demokraten in einem extremen Dilemma sind. Denn würden sie einem Amtsenthebungsverfahren nicht zustimmen, dann würden sie kriminelle Handlungen des führenden momentan amerikanischen Präsidenten und seinem Sohn ja decken. Ob das nun sinnvoll ist, auch für einen Nachfolger, der denn von den Demokraten aufgestellt wird, wenn die Demokratie sich dermaßen demokratiefeindlich äußert und auch mehr oder weniger mafiös wirkende Strukturen sogar mit unterstützt und eben halt entsprechend nicht eingreift, das sei dahingestellt. Das heißt also, die Demokraten sind wirklich in einem totalen Dilemma und ich habe so das Gefühl, dass viele Demokraten auch die Schnauze gestrichen voll haben, um es mal ganz nüchtern auszudrücken, und sind froh, wenn Biden weg ist, um da überhaupt irgendjemanden wieder zu haben, mit dem man auch kalkulieren kann.
Spannend war, wir haben am Wochenende ein kurzes Video eingeblendet. Da hatte ein Redner bei einer Demokratenveranstaltung das Wort erhoben und hatte gesprochen über Donald Trump in abfälliger Weise und sagte, ja, jetzt stehe ich hier für den Präsidenten, der die Zukunft der USA mitgestaltet, meinte damit Joe Biden. Und in diesem Moment passierte was?
Ja, es war eine unglaubliche, wirklich scary Situation, also die wirklich unglaublich waren. Also in dem Moment, als er das sagte, fielen hinter ihm die ganzen aufgestellten US-amerikanischen Flaggen durch einen Windstoß um, und zwar der Reihe nach. Klatsch, 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 klatsch. Direkt hinter ihm, das hat er gar nicht mitbekommen und posaunte dann auch weiter, wie stark er hinter dem Präsidenten steht. Aber dieser Zusammenhang, das war für mich fast so ein Wink des Himmels, dass hier so eine Aktion gelaufen ist. Da musste man dann doch schon schmunzeln. Auch in diesen ernsten Zeiten gibt es immer wieder Situationen, wo man dann doch mal wirklich lächeln muss.
Wir bleiben bei den USA. Es gibt eine merkwürdige Aufforderung aus Washington an Kiew, an Herrn Zelensky, Andreas. Die Regierung von US-Präsident Biden hat inoffiziell die ukrainische Führung ermutigt, Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu signalisieren. Und das ist ja eine Nachricht, da kann man sich ja erstmal drüber freuen. Und weiter heißt es, die Ukraine solle ihre öffentliche Weigerung aufgeben, sich an Friedensgesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin zu beteiligen. Und zwar berichtet das die Washington Post und zitiert mit den Gesprächen vertraute Personen. Dieser Zeitung zufolge zielt das Drängen der amerikanischen Beamten allerdings nicht darauf ab, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu zwingen. Vielmehr soll es sich um einen kalkulierten Versuch handeln, Kiew die Unterstützung anderer Verbündeter zu sichern, deren Bürger einen Krieg über viele Jahre hinweg befürchten.
Naja, das Ganze ist schon wirklich interessant. Und wir haben gerade gesehen dazu einen kleinen ein Statement von der Welt TV, die dazu kurz Stellung bezogen haben. Und selbst dieser Reporter von der Welt, und die Welt ist ja eine zitierfähige Quelle, noch zumindest, die wagen sich momentan weit raus, diese Kollegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch großartig, dass da so etwas passiert im Rahmen der Möglichkeiten bis an die Grenzen des Machbaren gehen, nämlich tatsächlich eine freie Presse zu repräsentieren. Das schaffen die offenbar. Und die sagen nämlich ganz klar, das Ganze ist mehr oder weniger eine Art Fake, was die Amerikaner da machen. Die haben gar kein Interesse an einem wirklichen an einem Friedensplan, an einer Friedenskonferenz, sondern es geht tatsächlich darum, dass die vielen Staaten oder die wenigen Staaten genau genommen, die überhaupt die Ukraine noch finanzieren und unterstützen mit Waffen, dass die langsam müde werden. Und so diese Ukraine-Euphorie, die geht auch langsam zurück, weil einfach zu viele Dinge einfach nach oben gekommen sind und man mittlerweile weiß, dass bestimmte Dinge, wie sie dargestellt wurden, so nicht stimmten. Man weiß, dass der Schwarzmarkt voll ist mit Waffen, die der Westen geliefert hat an die Ukraine, um sie zu verteidigen, nach deren Statement. Und in Wirklichkeit werden die Dinger dann in den Schwarzmärkten irgendwo nach Europa in andere Länder verkauft. Und da gibt es dann immer irgendwelche Leute, die sich daran gesund stoßen. Das Ganze hat nun echte Formen angenommen. Und ich glaube auch, das Ganze ist ein Spiel. Gehört übrigens auch dazu, was wir momentan hören, dass, ich weiß nicht, ob das heute noch kommt, ich habe nicht da reingeguckt, was du so rausgesucht hast heute und was wir besprechen wollen, dass gesagt wird, dass jetzt die Gefahr eines atomaren Angriffes von Russland keine Rolle mehr spielt. Also Russland jetzt wohl ganz deutlich signalisiert, dass es keine russische Gefahr gibt mehr, irgendwelche Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Und das fand ich schon sehr spannend, weil diese Gefahr ist nie von Russland meines Wissens artikuliert worden. Ich habe wirklich rauf und runter recherchiert, gäbe es eine einzige zitierfähige Quelle oder ein Zitat von Putin oder von irgendeinem anderen der führenden Personen im Kreml, dann hätte man die gefunden. Stattdessen habe ich nur eins gefunden, dass Herr Biden gesagt hat, er wäre bereit, auch im kritischen Fall ohne atomaren Angriff selbst atomare Waffen der USA in Russland einzusetzen. Das habe ich sehr wohl gefunden und das ist sehr interessant. Es fliegt momentan so wahnsinnig viel auf.
Und hat damit auch Folgen auf die Politik. Also hier in dieser Meldung von NTV spricht man zum Beispiel davon, dass der Grund, warum die USA sich jetzt Sorgen machen und zumindest mal, wenn es nur Kalkül ist, offiziell von Verhandlungsaufforderungen sprechen, sei unter anderem die Kriegsmüdigkeit vieler Länder. Und es heißt hier, in Teilen Europas, Afrikas, Lateinamerikas würde es große Besorgnis auslösen, wenn es so jetzt weitergeht mit diesem Krieg. Die Auswirkungen des Krieges auf die Lebenshaltungskosten sind eben in vielen Ländern jetzt bereits zu spüren. Und die Ukraine-Müdigkeit, so zitiert die Washington Post einen mit der Sache vertrauten US-Beamten, sei für einige der Partner ein echtes Problem. Ja, und wir haben ja nun öfter schon gesprochen über den Zusammenschluss der BRICS-Staaten, wo immer mehr Länder mitmachen. Wir haben gerade G7 gehabt, die westlichen Länder, da fand ja das Treffen der G7 Außenminister statt. Und manche bezeichnen das schon als ein überholtes Format, weil der Westen sozusagen immer noch versucht, seine Vorherrschaft in der Welt darzustellen. Aber inzwischen haben sich die Gewichte so sehr verschoben, dass es gar keine auch Wirtschaftsleistung mehr gerechtfertigt, dass man sich zu diesen G7 zählt, Andrea. Zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Italien, auch Kanada gehören eigentlich gar nicht mehr, gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung, in den Club der größten Volkswirtschaften der Welt. Stattdessen müssten eigentlich neben den USA und Japan und auch noch Deutschland, China, Indien, Indonesien, Russland zu den G7-Treffen eingeladen werden.
Naja gut, aber man bastelt sich das so zurecht, wie man das haben will. Und das sind tatsächlich so alte Muster, die noch da sind, die man dann mehr oder weniger nur noch beobachten kann mit einem kleinen Kopfschütteln. Es sind immer mehr Menschen, die sich auch abwenden von diesen alten Narrativen. Und jeder spürt auch irgendwie, dass das eine Verkrustung ist und die platzt gerade auf. Und wenn wir wissen, dass die Staaten auf der Welt, die 90% der Weltbevölkerung vertreten, sich nicht hinter die Sanktionspolitik des Westens stellen, nochmal 90% der Bevölkerung in ihren Ländern stehen eben halt nicht auf der US-amerikanischen Seite zum Beispiel, dann merkt man eben halt auch, wie viele wegspringen mittlerweile. Und wenn man merkt, dass eine solche große Macht in sich zusammenbricht oder dabei ist, eventuell zusammenzubrechen, dann wenden sich auch große Freunde weg. Denken wir an die Vereinigten Emirate beispielsweise, an die arabischen Staaten, an Saudi-Arabien, das ist noch viel wichtiger, die zum Beispiel sagen, gegen die Einwände von Herrn Biden machen wir genau das Gegenteil, indem wir die Ölförderquoten zum Beispiel senken. Ich habe gerade einen interessanten Bericht darüber gelesen, über das Thema Alaska. Alaska beispielsweise war bis 1867 russisch, das ist den meisten gar nicht klar. Übrigens, die Erde, die geht hinten nochmal rum. Ich bin kein Anhänger der flachen Erde. Also das bedeutet, dass dort Alaska und damals zu Russland gehörte und 1867, ich glaube, für 7,5 Millionen an USA verkauft wurde. Und es gibt da momentan Bestrebungen in einigen kleinen Gebieten, in Kirchen, wo sich Menschen treffen, die mit der neuen, ich sage mal, überdemokratischen Politik, ich weiß nicht, LGDP, wie heißt das nochmal, LGTB-Dingenskirchen, also mit den Regenbogenfarben und all diesen Dingen und mit diesem Gender und diesen ganzen Sachen einfach nicht klarkommen und sagen, wir wollen ein Referendum und wollen uns wieder Russland anschließen. Selbst solche Diskussionen finden mittlerweile statt und das sind erste kleine Alarmsignale, wo man dann irgendwann mal merkt, oh, da läuft irgendwas in eine Richtung, die den Westen da gar nicht gefällt.
Ja, danke für deine Ausführungen, Andreas. Wir wollen mal umschalten, direkt jetzt nach Ägypten, denn dort findet die 27. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Und ich habe gerade während deiner Ausführungen mal gerade so geschaut, was melden die Mainstream-Medien, also die Tagesschau hat gerade getitelt mit einem Zitat von UN-Generalsekretär Guterres, der gesagt hat, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens. Und Es gibt einen Beitrag und den wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Den hat veröffentlicht T-Online. Da hat Reuters mitrecherchiert und andere Mainstream-Agenturen. Und die Überschrift lautet: Zukunft der Menschheit, jetzt wird uns die Rechnung präsentiert. Und warum ist diese 27. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen im ägyptischen Sharm el-Sheikh so besonders, zu der übrigens 30.000 Teilnehmer erwartet werden? Ich frage mich, wie kommen die denn dahin? Sind die schon vor Wochen losgepilgert?
Ja, nee, zu Fuß nicht. Also sie gehen so dieser Klimanarrativen, den gehen sie nicht so nach. Sie landen meistens mit ihren großen Privatjets. Tausende von privaten Jets sind dort gelandet, also wo ein oder zwei Personen drin, Hunderte, inklusive natürlich auch nicht zu vergessen der großen Luxusjachten, die an die ägyptische Küste im Mittelmeer dann angelandet sind, wo dann die Ultra Reichen, die natürlich sehr genau auf ihren CO2-Fußabdruck achten, dann eben halt gemeinsam sich darum kümmern, dass die Menschen zum Beispiel in bestimmten Bereichen der Welt nicht so aasen mit der Natur.
Nun wollen wir mal diesen Klimawandel ein bisschen näher beleuchten, denn es geht ja jetzt in den nächsten Tagen dort in Ägypten um neue Zwangsmaßnahmen, die über Unternehmen verhängt werden, über die Bürger auf der ganzen Welt, über Länder. Und auch hier zu diesem Thema kann man sagen, dass der Westen wieder eine Rolle spielt, die nicht unbedingt die Zustimmung vieler anderer Länder jetzt begeistert. Denn das Geld, was für diese sogenannte Klimakrise ja bereitgestellt werden sollte, erstens fließt es nicht, zweitens haben immer weniger Länder überhaupt noch Geld, drittens gibt es andere Probleme, Krisen, Kriege, Katastrophen, Militär wird aufgerüstet an allen Ecken und Enden und so wird aus der Befürchtung, die wir neulich mal eingestellt hatten von deinem Lieblings-WEF-Hauptakteur Yuval Harari, aus seiner Befürchtung scheint Wahrheit zu werden. Denn es heißt hier zum Beispiel, dass das Risiko, dass das Klima vor lauter Konkurrenzkrisen den Kürzeren zieht, groß zu sein scheint. Konkurrenzkrisen nennt man das jetzt.
Ja, es ist wirklich schon unglaublich. Also wenn man mal versucht, die berühmte Vogelperspektive einzunehmen und beobachtet so alle Aktivitäten, die jetzt gerade laufen. Ob das jetzt in Europa ist, dass man in Litauen oder sonst wo irgendwelche Soldaten auffährt und dort große eventuelle Kriege vorbereitet oder die gesamten Waffen, die letztendlich konzipiert werden für alle Richtungen oder die Sanktionspolitik, die dazu führt, dass die LNG-Tanker dann über die großen Meere dann mit riesen Schadstoffemissionen, die nicht sein müssten, unterwegs sind, dann merken wir eines. Dieser Begriff des Klimawandels, der sogenannten Klimakrise, ist einzig ein Propagandabegriff geworden. Spätestens dann, wenn Sie es ernst meinen würden, dann wäre die Politik eine komplett andere, denn sie läuft komplett zuwider der eigentlichen Aussagen, wir wollen das Klima schützen und in Wirklichkeit geht es um die Festigung der Machtstrukturen des Ultrareichtums und eben halt auch die Festigung der Massenarmut, die damit manifestiert werden soll. Und das ist eben halt von denselben Leuten, die in der Vergangenheit das Ganze sich anreichern konnten. Und da läuft es genauso weiter über die NGOs. Nichts anderes kann man hier rein interpretieren.
Also man hat hier offenbar schon Druck jetzt gemacht und man versuchte in großer Eile gewisse Sachen festzuziehen bei dieser Klimakonferenz in Ägypten. Und so heißt es hier, dass der renommierte Weltklimarat alle Teile seiner jüngsten Analyse in drei Sätzen zusammengefasst hat. Und der erste Satz lautet: Die Klimakrise ist unbestreitbar menschengemacht und führt zu zunehmender globaler Zerstörung.
Ja, also wir merken schon nach der Einführung, die du nanntest, nach dem Motto, es geht jetzt um unser nacktes Leben. Alle Superlative werden jetzt rausgehoben. Das heißt, jetzt ist nichts mehr an Superlativen da. Ich weiß nicht, was sie als nächstes machen wollen, ob sie sich dann irgendwo auf dem Marktplatz selber anzünden. Ich habe keine Ahnung. Da laufen ja manchmal irgendwelche absurden Geschichten. Und jetzt wird hier nochmal nachgesetzt. Die Klimakrise ist unbestreitbar menschengemacht. Das wird mit einem solchen Nachdruck gemacht, obwohl jeder weiß, dass es nicht einmal Beweise dafür gibt, sondern Klimamodelle. Es ist ja durchaus möglich, und ich bin davon übrigens überzeugt, dass auch der Mensch an dem Klimawandel mitwirkt. Alles andere wäre ja utopisch. Aber diese Art und Weise, hier eine einzige Grundlage hinzusehen als Fakt, das heißt ja, die Menschen sind ausschließlich verantwortlich für die Klima, für den Klimawandel. Und das ist ja das, was dahinter steht. Und hier merken wir, sie sind mit ihrem Latein am Ende und jetzt wird hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ich möchte mal den zweiten wichtigen Satz vorlesen, den diese sogenannten Experten hier veröffentlicht haben. Da heißt es, sollte die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen, werden die Konsequenzen nicht mehr zu bewältigen sein.
Ja, das mag wohl sein, aber die Frage ist, welche Konsequenzen sind denn das? Sind das die Konsequenzen, dass sie alle ihren Reichtum verlieren und ihre Macht verlieren und die Welt in eine neue Ordnung kommt? Aus ihrer Sicht mögen sie dort sogar zwischen den Zeilen recht haben, auch wenn sie hier glauben, etwas anderes damit gesagt zu haben. Das heißt, hier haben wir eine Situation, die ich mit Verlaub, es tut mir leid, meiner Meinung nach unseriös empfinde. Es werden nämlich Aussagen gemacht, als wären sie belegt, als wären sie wissenschaftlich bewiesen, und das sind sie definitiv nicht.
So, und dann möchte ich mal dein Fachurteil hören, also von unserem Chefmeteorologen Dr. Andreas Popp. Dritter Satz, es bleiben 8 Jahre. Um das zu verhindern.
Ja, ja, gut. Es hätten jetzt auch 7 sein können oder 9,5. Nein, es sind genau 8 Jahre. Und das ist genau festgelegt. Also spätestens bei solchen Zahlen wissen wir alleine schon, dass hier wirklich mit Überschriften aus dem Bereich der Werbung. Ja, das ist nichts anderes als eine Art von Werbestrukturen, dafür gibt es eben halt diese großen Werbeagenturen, die das machen offenbar. Und dann müssen solche schlichten Botschaften rüberkommen. Mit Wissenschaft hat das überhaupt nichts zu tun. Und derjenige, der so etwas auch sagt und ganz bewusst ausdrückt und dann so auf den Punkt bringt, ich weiß gar nicht, wie er sich dann fühlen muss auch dabei.
Wichtig, glaube ich. Ganz, ganz wichtig. Genauso wie ja die Klimaaktivisten zum Beispiel Deutschland jetzt immer wieder lahmlegen. Dazu kommen wir übrigens gleich, was so die Hintergründe dieser Leute sind und wer sie finanziert. Wir kommen aber vor allem auch gleich noch zu einem Beitrag auch von Welt Online, beziehungsweise war das, glaube ich, auch Welt am Sonntag, die nämlich diese ganze Panikmache widerlegen. Also inzwischen ist es offenbar so, dass auch im Mainstream sich verbreitet hat, dass das alles ja doch nicht ganz so stimmen kann, wie hier seit Jahren die Panik geschoben wird. Und die Art und Weise, wie man jetzt hier Gas gibt und wie man sagt, die Leute sollen nicht mehr fliegen, die sollen kein Fleisch mehr essen, die sollen auch kein Auto mehr fahren. Man versucht offenbar, die Menschheit derartig unter Druck zu setzen. Und es gab ja sogenannte Verschwörungstheorien, Andreas, wo es hieß, ja, also erst kommt die Covid-Krise, da versucht man die Menschen an Angst und Panik zu gewöhnen und auch an Verbote und Überwachung zu gewöhnen. Und die Klimakrise, die wird sie dann sozusagen richtig in den Schwitzkasten nehmen.
Genau so sehe ich das auch. Also wenn wir uns mal die Corona-Krise, und das ist eigentlich genau der richtige Vergleich, ansehen jetzt im Nachhinein. Wenn ich mir sehe, dass vor ein paar Tagen der Superminister Lauterbach sagte, natürlich gibt es unglaublich viele von den Nebenwirkungen und so weiter, und die hatte man vorher gar nicht eingeschätzt. Und wir wissen auch mittlerweile, dass die Leute mit Impfung genauso krank werden wie ohne Impfung. Das heißt, hier wird mal eben ganz einfach das Gegenteil von dem behauptet, was man vor 2 Jahren gesagt hatte. Aber man hat vor 2 Jahren auf der Basis der falschen Aussagen eine gesamte Ökonomie und eine gesamte Infrastruktur, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, innerhalb von 2 Jahren mehr oder weniger irreversibel zerstört. Und dann wird mal eben so gesagt, ach, da haben wir uns halt geirrt und so weiter. Das heißt, ich sehe Herrn Drosten, wie er dann sich hingestellt hat und hat mit einer Vehemenz vermeintlich die Wahrheit Wahrheit genannt. Und wir wissen heute, dass er gelogen hat, schlicht und ergreifend die Unwahrheit. Und er kann sich jetzt sagen, okay, ich habe es nicht besser gewusst, aber die Art und Weise, wie er das ausgedrückt hat, war ganz eindeutig. Wir sehen also, wie die Wissenschaft arbeitet. Und was ich jetzt hier sehe, ist im Prinzip ein grundsätzlicher wissenschaftlicher Trend, dass die politischen Vorgaben entscheidend sind und eben nicht die Wissenschaft. Und das sehen wir hier bei dieser Klimageschichte aus meiner Sicht ganz genauso. Dieser Vergleich ist absolut identisch. Und was die Welt, worauf wir ja noch kommen, wie du gerade sagtest, da eindeutig widerlegt hat, dass diese Klimamodelle eben halt keine Klimatheorien sind. Und das ist wissenschaftlich ein Riesenunterschied, ob es sich um eine Theorie oder ein Beispiel oder eine einfache Modellrechnung handelt. Das sind eben Unterschiede. Und irgendwann wird man sagen, oh, da haben wir uns auch eben halt geirrt. Aber jetzt ist leider die Erde und die gesamte Ökonomie kaputt gemacht worden. Aber wir haben es ja gut gemeint. Das ist genau die Situation. Wir können aus der Corona-Geschichte lernen, wie dramatisch schlecht die Wissenschaft arbeitet.
Mhm. Also kann ich dir wirklich 100% zustimmen. Und hier jault und jammert man jetzt, dass es also an Geld fehlt. Ich will mal gerade so die Argumente nennen. Hier heißt es, während für die Bewältigung der Pandemie und als Hilfe für die Ukraine jeweils dreistellige Milliardenbeträge mobilisiert worden sind, scheitern die Industriestaaten weiterhin an den jährlich 100 Milliarden, die sie ärmeren Staaten für Klimamaßnahmen schon ab 2020 versprochen hatten. Als die OECD jüngst nachgezählt hat, waren es erst 83 Milliarden und der größte Teil davon keine Zuschüsse, sondern Kredite, was den Schwellen- und teils höchst überschuldeten Entwicklungsländern ebenfalls übel aufstößt.
Ja, und das Dramatische ist jetzt, wir haben hier so das Problem Pest oder Cholera. Jetzt geht es in die Rüstung statt in diese sogenannte Klimawandel-Narrative. Wenn ich mir vorstelle, was man Wunderbares mit dem Geld wirklich machen könnte, indem man es zum Beispiel gezielt für den Umweltschutz einsetzt, gezielt einsetzt dafür, dass das Elend auf der Erde sich verändert, geschickt dafür einsetzt im Prinzip, dass die Menschen satt werden und die Natur geschont wird. All dieses passiert eben halt nicht. Und ich muss mich nochmal korrigieren, so gerade, wenn ich sage, die Wissenschaft arbeitet dann eben halt dramatisch schlecht, dann bezieht sich auch das auf die Mainstream-Wissenschaft, wie zum Beispiel bei dem IPCC, wo eben halt Vorgaben sind und die Wissenschaftler mehr oder weniger zu beweisen haben, was das Narrativ ist. Während es auch ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, und die möchte ich hier besonders hervorheben, das sind nämlich wirkliche Wissenschaftler und keine gekauften Seelen, die nämlich ergebnisoffen arbeiten, aber lediglich keine Sprachrohre in den Medien finden. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt großartige Wissenschaftler.
Andreas, diese Klimakonferenz in Ägypten wird vor allem unter einer Überschrift lauten. Und ich bin mal gespannt, wie du das findest. Die Logik lautet, wer es kaputt gemacht hat, muss bezahlen. Entschädigungen der reichsten Staaten für Klimaschäden in den ärmsten. Denn, wie es hier heißt, auch wenn 2/3 aller Treibhausgase inzwischen aus ärmeren Ländern stammen, die historisch größte CO2-Last haben Europa und die USA zu verantworten und damit auch einen Großteil der Klimakrise. Nun, also meine Frage lautet, wenn doch es genau diese Länder sind, die auch gerade besonders großen Wert darauf legen, dass es solche Klimakonferenzen gibt und dass also das CO2 und so weiter reduziert wird, dann frage ich dich und mich ehrlich gesagt auch, aber ich habe keine Antwort, warum sie dann selber diejenigen sind, die sich jetzt zur Zahlung auffordern.
Nein, nein, das sind nicht sie selber. Die dort argumentieren, sind NGOs. Das sind nicht die Staaten. Wenn USA dort mit einer Delegation hinkommt, dann sind die nicht aus dem Weißen Haus, auch wenn das Weiße Haus sie finanziert, sondern sie stehen aus meiner Sicht ganz klar als weisungsgebundene Ausführer von NGOs. Das ist der IWF, das ist die Welthandelsorganisation, Gesundheitsorganisation und alle, die wir kennen, EU und so weiter. Und im Gegenteil, es geht ja darum, den Staat zu schwächen. Und der Staat wird dadurch geschwächt. Und wenn jetzt beispielsweise USA verpflichtet wird, diese Gelder zu bezahlen, dann ist das nicht im Prinzip die WTO oder die WHO oder der IWF, sondern das Staatsgefüge. Und damit geht der Staat komplett in die Pleite. Und das ist auch die Voraussetzung, die man braucht, damit die privatisierten NGOs die gesamte Weltregierung übernehmen können. Das heißt, der Staat ist der Konkurrent der Privaten. Privat kommt von privare, berauben. Und die finden wir in den NGOs. Das ist der eigentliche Krieg, der da stattfindet. Vom Staat treten dort offiziell zwar die Leute auf, aber inoffiziell haben sie ganz andere Aufgaben.
Aber dann sind ja die Politiker des Westens noch dümmer, als ich dachte.
Naja, warum sind die dümmer? Die Politiker sind ja auch oft auf zwei. Ich meine, es gibt viele, wie Doppelagenten beispielsweise, die auf zwei Gehaltslisten stehen. Also wenn ich sehe, wir haben selbst 720 oder was das sind, Abgeordnete in Deutschland. Und das ist das zweitgrößte Parlament nach China, glaube ich, auf der Welt. Und wenn man da beispielsweise solche Menschen, ich sage mal, bevorteilt mit bestimmten Hintergründen, zumindest wichtige, es gibt auch ganz ehrliche und gerade Menschen, die kämpfen gegen den Irrsinn, den wir hier beschreiben. Aber es ist durchaus einfach, diese Leute eben halt auch doppelt zu bezahlen. Wenn man ihnen dann eine gewisse Freiheit auch verspricht oder keine juristischen Konsequenzen, wenn sie gegen ihre Auflagen, die sie durch einen Eid sogar gewährleisten müssen, dagegen verstoßen, ja, da muss man eben halt sehen.
Also dein Lieblingskanzler Olaf Scholz, der spricht heute dort auch in Ägypten. Gerade war er noch in China, jetzt schon wieder in Ägypten. Der ist ganz sicher unter klimaneutralen Bedingungen dorthin gereist. Dann ist da Frankreichs Präsident Macron, der spanische Ministerpräsident Sanchez. US-Präsident Biden wird da sein, obwohl er ja eigentlich an ganz anderen Stellen sein sollte, nämlich zu Hause. Da geht es doch um alles oder nichts. Und Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die wird da auch sein. Und auch der frisch gebackene Präsident Brasiliens, Lula, wird da vorbeischauen. Ja, Andreas, und der türkische Präsident Erdogan, der steht wieder auf der Liste und will dieses Mal auch tatsächlich anreisen, hat er verlauten lassen. 2021 hatte er laut eigenen Angaben wegen Sicherheitsbedenken in letzter Sekunde abgesagt. Und man weist hier darauf hin, dass die Plätze des chinesischen Präsidenten Xi und seines russischen Amtskollegen Putin leer bleiben werden. Dabei gehören doch diese Länder zu den drei größten Treibhausgasemittenten der Welt, heißt es. Aber es sind zumindest Regierungsdelegationen aus Russland und China da. Und das scheint also eine illustre Runde zu werden, denn außerdem sollen tausende Beobachter von Nichtregierungsorganisationen, von denen du gerade gesprochen hast, anreisen. Forschungsinstitute, Denkfabriken, Vertreter besonders schwer getroffener Bevölkerung, viele Konzernvertreter, Lobbyisten und vor allem auch Vertreter aus der Gasindustrie werden in großer Zahl erwartet.
Na, und da sehen wir doch schon in etwa, was wir gerade gesagt haben. Da hat also jeder politische Darsteller, der dort auftreten darf, gleich seine Gedankenbetreuer dabei, die auch aufpassen, dass er auch genau das Richtige an der richtigen Stelle sagt. Und ich sage mal ganz einfach, dass ein ganz normaler Abgeordneter, der zum Beispiel aus Deutschland kommt und vorher zum Beispiel einen Kiosk geleitet hat, nichts gegen Kioskbesitzer, oder beispielsweise in einem Arbeitsamt gearbeitet hat, dass der jetzt im Prinzip dort in Ägypten genau die Schneid und die Fähigkeiten hat, mit seinen Ausbildungen, mit seinen Maßnahmen, seinen Erfahrungen dort die Interessen der Bundesrepublik zu vertreten. Und ich sage auch, die finanziellen Mittel natürlich überschaubar sind bei einem solchen Menschen, auch wenn er viel Geld verdient im Normalfall. Aber wenn ich mir dann angucke, dass da die Milliarden oder genau genommen Billionen schweren Konzerne und NGOs im Hintergrund stehen, die dann eben halt dieses betreute Denken der Politiker eventuell mit übernehmen könnten, das ist eine Verschwörungstheorie, dann wundert einen nicht, was dann dabei rauskommt.
Aber sie scheinen alle keine große Hoffnung zu haben, dass das nochmal so richtig eingetütet werden könnte, denn es heißt hier bei einer Meldung der Berliner Zeitung wegen des laufenden Kriegs in Europa, aber auch wegen der damit teilweise zusammenhängenden Krisen bei Energie, Ernährung, Wirtschaft sowie wachsende Staatsschulden, sind die Erwartungen an die Klimakonferenz eher gedämpft. auch im Vergleich zur Klimakonferenz 26 vor einem Jahr in Glasgow. Bundespräsident Steinmeier bewertete die Erfolgsaussichten vorab als gering. Auch der renommierte Klimaökonom Ottmar Edenhofer und Klimaforscher Mujib Latif gaben sich vorab resigniert.
Naja, das gehört alles mit zum Spiel, dass die Menschen dann möglichst auch emotional hochgepusht werden und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt hier, wo die Welt gerade untergeht, wo ich sage mal verblendete, abgerichtete junge Menschen, die durch Indoktrinierungsanstalten gelaufen sind, denen man erklärt hatte, dass wirkliche Wahllose, das muss man einfach so sehen, wahllos zusammengestellte Klimamodelle als Wissenschaft gewertet werden müssen und damit erklärt werden kann, dass, wie gesagt, in 8 Jahren dann die Erde untergeht und dass es dann irreversibel ist. Genau da sehen wir das ganz große Problem. Es werden jetzt die Emotionen, Sachverstand gegen Dummheit aufgebaut. Und das ist das Hauptproblem.
Ja, und dazu gehört, eventuell die Aussage von deiner Lieblingsaußenministerin Annalena Baerbock, die hat sich nämlich auch geäußert und hat die Eindämmung der Erderwärmung als allerhöchste Priorität bezeichnet und sagt wörtlich, die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad. Ich dachte zwar 1,5 Grad, aber bei ihr sind es jetzt schon 2,5. Und sie sagt, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben, auf dem einzigen Planeten, den wir haben.
Naja, also man kann hier immer wieder zurückgehen dann auf die 70er Jahre, als wir das Eiszeit-Narrativ hatten. Da wurde mit derselben Vehemenz gesagt, die Erde erfriert. Und da gab es dann auch Hollywood-Filme, wo es dann hieß, die Erde erfriert. Und da hieß dann New York und alles, was wir hatten auf der gesamten Welt, war plötzlich unter einem Eispanzer. Und die Weltuntergangsvision ist mit derselben Vehemenz, mit genau dem gleichen Nachdruck, mit genau den gleichen, zum Teil sogar noch denselben Wissenschaftlern so aufgebaut worden. Und das war alles wissenschaftlich belegt und dann wurde es dummerweise wärmer. Naja gut, und wenn es keine Eiszeit ist, dann muss es eben halt eine Wärmeperiode sein, die uns jetzt gerade unterbringt. Also, und wenn man ein bisschen was von Physik versteht, vielleicht nur eines ganz kurz. Eis schmilzt nicht nur bei Wärme, sondern auch bei Druck. Und wer sich das einmal vor Augen führt, der erkennt eine ganze Menge, dass zum Beispiel Gletscher sich auch erdrücken durch ihr Eigengewicht, wenn nicht permanent Instandhaltungsschnee nachfällt. Und der Instandhaltungsschnee kann nur entstehen, wenn genügend Wasser in die Luft kommt. Und genügend Wasser kommt nur dann in die Luft, wenn es warm wird. Weil warme Luft kann mehr Wasser speichern als kalte Luft.
Sprach der Chefphysiker. Ihr Lieben, wir kommen jetzt mal zu diesem Artikel von Welt Online bzw. Welt am Sonntag. Die Überschrift Klimawandel, Doppelpunkt, die unrealistischen Horrorprognosen. Also das ist ja schon mal gerade im Rahmen jetzt dieses Klimagipfels ein echter Affront. Und da heißt es, Forscher präsentieren Klimaszenarien, wie stark die globalen Temperaturen und die Meeresspiegel ansteigen. Das pessimistischste Modell RCP 8,5 ist längst widerlegt. Doch Politik und Wirtschaft nutzen es häufig. Dahinter stecken oft Eigeninteressen. Was ist RCP 8,5? Das wird hier erklärt. Das ist die Übersetzung für repräsentativer Konzentrationspfad 8,5. Und das beschreibt eine Entwicklung oder 8,5, bei der die CO2-Konzentration in der Luft so stark ansteigt, dass das Treibhausgas die globale Erwärmung um 8,5 Watt pro Quadratmeter verstärkt. Für RCP 8,5 müsste die CO2-Konzentration von heute 420 Luftteilchen pro 1 Million Luftteilchen auf 1400 Teilchen steigen. Derzeit fügt die Menschheit der Luft etwa 3 pro Jahr zu.
Ja, und zwar geht es da um den Begriff PPM, das ist Parts per Million. Also das ist immer die Frage, wie viele Anteile pro Millionen Anteile sind dann CO2-Anteile. Und da geht es dann eben halt wirklich um eine Hochrechnung, die hier gemacht wird. Und man muss wissen, es gibt verschiedene Klimaszenarien. Und diese Szenarien heißen RCP 2.6, 4.5, 6.0. Diese stehen zur Verfügung. Und dann eben halt die 8.5. Und das 8.5 ist quasi das Worst-Case-Szenario unter allen denkbar schlechtesten Gesichtspunkten. Das heißt, dass wir jeden Tag ein Kohlekraftwerk neu auf diese Welt bekommen. Jeden Tag eins, es ist genau, steht genau beschrieben, jeden Tag eins auf der Welt neu aufgebaut wird und das über die nächsten Jahrzehnte. So, dann würde das unter ganz anderen Aufgaben übrigens noch zustande kommen und die Zahlen, die dann rauskommen, die werden dann noch einmal und zwar willkürlich mit dem Faktor 10 multipliziert, um damit noch zusätzliche Sicherheiten schon mal vorsichtshalber mit reinzubringen. Das nennt man Wissenschaft, was wir hier gerade hören, und nicht Irrsinn à la Sesamstraße, sondern das nennt sich Wissenschaft. Und wenn ich mir dann eben halt dieses schlechteste und unrealistische Szenario nehme und stelle es jetzt hin und sage, das ist quasi unsere Zukunft und daraus wird eine Prognose abgeleitet, es tut mir leid, das ist Unseriosität in Tüten.
Also ich will mal hier so ein bisschen in die Einzelheiten gehen. Danke mal für diese Ausführung. Du hast das schon mal sehr einfach verständlich zusammengefasst. Es heißt, besonderen Eindruck macht ein Szenario, das dramatische Umweltveränderungen in Aussicht stellt, nämlich dieses RCP 8.5 Klimaszenario. Es zeigt unter anderem einen Meeresspiegelanstieg von 1 Meter bis Ende des Jahrhunderts. Und dieses präsentierte Extremszenario von RCP 8.5 haben die meisten ernstzunehmenden Wissenschaftler längst als unrealistisch überführt. Dennoch, so heißt es hier in dem Weltartikel, nutzen es Regierungsstellen ausgiebig. Zum Beispiel bei Großbritannien heißt es, anpassen oder sterben. Und das ist ja auch das, was jetzt diese ägyptische Klimakonferenz als diese drei Grundsätze veröffentlicht hat. Wir haben noch 8 Jahre oder es ist alles vorbei.
Also alleine mal die Tatsache, dass die Erde einen Durchmesser hat von ungefähr 13.000 Kilometern. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Und der Umfang 40.000 Kilometer. Dann können wir uns ausrechnen, wie groß die Oberfläche der Erde ist. Und wenn 70% der Oberfläche Wasser ist und dieser Wasserstand sich um 1 Meter oder 2 Meter, was auch immer, erhöhen soll, dann müssen wir uns doch mal fragen, wo kommt eigentlich das Wasser her? Wir wissen zum Beispiel, dass die Antarktis tendenziell größer wird und immer mehr einfriert und dort keine Schmelzgänge zu verzeichnen sind. Wir sehen, dass aber in dem Nordpolbereich tatsächlich Abschmelzungen stattfinden. Da werden zum Beispiel auch plötzlich wieder Zivilisationen frei gefroren, freigeschmolzen, weil da vor Hunderten von Jahren Menschen zum Beispiel Wein angebaut hatten in Grönland und so weiter. Was ich immer wieder sage, kauft euch bitte mal einen Globus. Und wenn ihr diesen Globus habt, dann guckt euch bitte mal an, wie groß ist eigentlich die Arktis im Verhältnis zur Kugel. Und dann müsst ihr natürlich jetzt mal dagegen stellen, eine aufgeklappte Erdkarte, wie wir sie immer sehen, wo rechts Russland ist und links USA, da sehen wir oben einen riesenbreiten Streifen weiß und jeder sagt, das ist die Arktis. Und jeder glaubt, das ist gigantisch groß. So, noch was. Ich bin gleich durch. Die Antarktis oben liegt zu einem größten Teil unter Wasser. Das heißt, das Eis befindet sich unter der Wasseroberfläche. Wenn wir diesen Schmelzprozess nun sehen, dann sehen wir, dass das Volumen des Eises größer ist als das von Wasser. Und wenn das anfängt zu schmelzen, dann geht im Prinzip das Volumen des Eises auf die Dichte des Wassers zurück. Mit anderen Worten, das Volumen nimmt ab. Wenn ihr euch zu Hause mal ein Glas Wasser mit Eis vollfüllt und stellt es dann anschließend im Prinzip in die Sonne zum Auftauen, dann werdet ihr feststellen, dass das Wasser nicht mehr voll ist, genauso viel wie das Eis, sondern dass da oben plötzlich ein ganzer Rand frei ist, weil nämlich genau hier durch den Schmelzvorgang das Volumen zurückgegangen ist. Und wenn man sich das mal auf diese 70% Erdoberfläche vorstellt, dass da 1 Meter neues Wasser dazukommen soll, dann frage ich mich, wo soll denn das überhaupt herkommen? Das ist das Erste. Und das Zweite wird, glaube ich, zu viel, wenn ich da jetzt aushole, ne?
Wenn du kurz ausholst.
Nein, das Zweite ist natürlich, wenn wir wissen, dass wir verschiedene Arten von Eis haben, nämlich gefrorenes Wasser ist etwas anderes als gefrorener Schnee, weil der Schnee nämlich vom Himmel runterfällt und da ist natürlich viel mehr Luft auch drin. Deshalb ist Schnee auch milchiger, weil da Luft mehr drin ist, als beispielsweise ein klares Wasser, was friert, was ja durchsichtig ist. Und wenn jetzt dieser Schnee runterfällt, dann liegt das daran, dass irgendwo das Wasser auf einer anderen Seite hochgegangen ist, nämlich aufgesogen von den Meeren in die großen Wolken. Und die Wolken laufen dann um die Erde herum und kommen als Regen wieder runter. Und da, wo es kalt wird, dann eben halt wieder als Schnee. Und je kälter es wird, desto weniger Schnee wir haben. Je wärmer es wird, desto mehr Schnee haben wir. Und aus diesem Grunde ist diese Erwärmung auch ein Zeichen dafür, dass die Schneefälle zunehmen und somit die Arktis auch wieder größer wird. Das ist sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ich hoffe, nicht nur ich. Ja, ist ja leicht verständlich, Andreas. Und ich würde mir wünschen, dass du auch in Ägypten wärst und auch Redezeit bekommen würdest. Aber ich glaube, ich bin im Moment die Einzige. Also, hier heißt es weiter. Und ich möchte einfach jetzt hier auch in diesem Weltartikel darlegen oder euch zeigen, dass damit mit dieser Klimaangst und Panik natürlich auch Geschäfte gemacht werden. Aber zunächst mal, es ist eine kaum bekannte und gleichzeitig eine der bedeutendsten Geschichten zeitgenössischer Wissenschaftler, heißt es hier, Wissenschaft. Politiker, Banken, Konzerne, Wissenschaftler, Aktivisten und Medien beuten ein unrealistisches Katastrophenszenario aus, das den Blick in die Zukunft bestimmt. Aktuell auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Ägypten. Und auch Aktivisten der letzten Generation berufen sich auf diese Horrorprognosen. Und es heißt weiter, ginge der CO2-Ausstoß bis Ende des Jahrhunderts konstant weiter, was Experten angesichts der bereits eingeleiteten Energiewende als pessimistisches Szenario erscheint, würden weitere 3.200 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft gelangen. Nicht mal die Hälfte des RCP 8.5-Szenarios wäre erreicht. Allerdings rechnen Energieforscher im Laufe des Jahrhunderts sogar mit einem Rückgang des globalen CO2-Ausstoßes. Das heißt, es wird ein Kohleboom vorausgesetzt, Andreas, der gar nicht da ist.
Ja, das ist in allen Bereichen, aber es geht hier offenbar um Geld. Was mich so wahnsinnig traurig macht bei dieser Geschichte, ist eigentlich, dass es so aussieht, als würden wir uns gegen irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen hier positionieren. Und dem ist überhaupt nicht der Fall. Denn man kann da ganz schnell immer wieder von den abgerichteten Klimajunkies sofort erkennen, aha, es gibt nur die Klimaproblematik, es gibt nicht den Umweltschutz. Und wer dieses Klimanarrativ in Frage stellt, der ist automatisch gegen Umweltschutz. Das ist eben halt das große Problem, dass man mit vielen Menschen zu tun haben, die wirklich nur von der Tapete bis zur Wand denken wollen. Eigentlich könnten sie das Ganze. Nein, es geht hier natürlich auch um kommerzielle Hintergründe, weil einige Leute sich daran gesund stoßen. Und die Leute, die gerade für dieses Klimanarrativ missbraucht werden, merken gar nicht, dass sie genau für diese Personen aktiv sind, gegen die sie meinen, gerade aktiv zu sein. Das ist eine geniale Form der doppelten Verneinung.
Es ist spannend, dass dieses 8.5 vorausgesetzt wird, wenn es doch eigentlich ganz anders ist, nämlich dass das Klimasekretariat der UN, wie es hier heißt, festgestellt hat, dass der Erwärmungstrend wohl nicht einmal das Szenario RCP 4.5 erreichen dürfte, sondern also weit darunter liegt. Und jetzt gibt es hier durchaus Hinweise darauf, dass eben das Ganze auch benutzt wird, damit dieser Klimareport missbraucht wird, um Geld zu verdienen.
Naja, dieses Szenario RCP 8.5, der ist eben halt sehr gut fürs Geschäft. Und da gibt es ja die beiden Milliardäre, die ja sehr erfolgreich sind, Tom Steyer und Michael Bloomberg. Und die haben genau in diese Klimastudien unheimlich viel Geld investiert, um die Unterstützung für erneuerbare Energien zu erhöhen, in die sie natürlich auch investiert sind. Das heißt, man finanziert in die Gutachten, in die man vorher einsteigt, um dann letztendlich die sogenannten selbstgemachten Bedürfnisse zu befriedigen. Und vor rund 10 Jahren beauftragten diese beiden, Tom Steyer und Bloomberg, die sogenannte Rhodium Group. Das ist ein Dienstleister für Wirtschaftsanalysen mit dem Risky Business Project der ökonomischen Risiken des Klimawandels für die USA, die dort dargelegt werden sollten. Und anstatt das RCP 8.5-Szenario als unrealistisches Extremszenario auszuweisen, vermarktet dieses Risky Business Project fälschlicherweise als weiter so wie bisher Szenario und das mit durchschlagendem Erfolg. Und das ist das Prinzip, was wir eigentlich immer kennen. Wenn man in entsprechenden reichen Gefilden sich befindet, dann verfügt man über unglaubliche Mittel. Und wenn man dann beispielsweise eine Idee hat, etwas sein Vermögen zu vergrößern, zu investieren, weil aber nichts mehr Normales da ist, dann muss man etwas Neues finden. Und wenn man nichts findet, dann wird etwas Neues eben halt erfunden. Das ist eben halt die Situation. Also werden Narrative aufgebaut, dann werden im Prinzip entsprechende Lösungen für die Probleme, die man im Vorfeld dann erstmal proklamieren muss, dann entsprechend aufgebaut. Und in diese Lösungsmodelle, wie zum Beispiel alternative Energieformen, wird dann im Vorfeld groß investiert, um dann anschließend über die selbst entwickelten wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gutachten dann den Markt auch entsprechend aufzubauen. Und so funktioniert das eben.
Ja, ich danke dir für diese Ausführung, Andreas, und möchte mal das Thema abschließen. Wir haben auch diesen Artikel eingestellt. Das ist ein Plusartikel. Wir haben wichtige Passagen herausgegriffen, euch eingestellt. Ihr findet das, indem ihr unter die Lupe eingebt, Horrorprognosen, dann landet ihr direkt auf diesem hilfreichen Artikel von Welt Online.
Naja, also wenn ich sehe, die New York Times zum Beispiel hat dramatische Schlagzeilen rausgebracht. US-Klimareport warnt vor zerstörter Natur und schrumpfender Wirtschaft. Das wird dann dargestellt, obwohl wir heute genau wissen, dass die schrumpfende Wirtschaft und die zerstörte Natur aufgrund der Klimapolitik zurzeit gerade besonders stattfindet. Und dann sehen wir natürlich an vielen anderen, auch McKinsey, die große Unternehmensberatung, die spricht dann da ganz groß davon, dass hunderte Millionen Menschen leben, Billionen von Dollar, die dieser Klimawandel mit sich bringen würde. Das würde das Ganze kosten und die Menschen müssten dafür gerade stehen. Und das finde ich so interessant. Auch zum Beispiel die Bank Barclays zum Beispiel, die geht auf diesen RCP 8.5, auf die Szenarios ein und sagt dann den Kollaps der Währungen voraus und so weiter und so fort. Und all die Dinge, die wir gerade erleben, die finden tatsächlich statt, aber nicht durch den Klimawandel, sondern durch die Politik, die wir derzeit haben.
Ja, und die Politik springt natürlich auch, das erleben wir ja fast täglich jetzt in den Nachrichten aus der EU oder aus den USA, wo man ja die Green Deals einfädelt, wo man die Unternehmen unter Druck setzt. Wenn ihr die und die Maßstäbe nicht einhaltet, dann müsst ihr für den CO2-Klimaabdruck bezahlen. Kreditkarten werden jetzt umgeändert, wo eben bei jeder Bestellung, die man damit macht oder bei jedem Kaufvorgang auch gleich geprüft wird, wie sieht denn der Klimaabdruck aus, dein Fußabdruck sozusagen. Die Regierung der USA nutzt dieses RCP 8.5, sowohl das Weiße Haus als auch der Finanzausschuss im Repräsentantenhaus haben gerade auf dramatische Klimawandelkonsequenzen verwiesen. Anhand dieses Szenarios und auch der Internationale Währungsfonds, als der nämlich im Mai über fiskalische Risiken durch den Klimawandel aufklären wollte, hat er ebenfalls den Begriff RCP 8.5 verwendet. Die deutschen Behörden informieren über die Folgen der Erwärmung im Zusammenhang mit RCP 8.5. Das Umweltbundesamt hat zum Beispiel das RCP 8.5 zugrunde gelegt, als vergangenen Jahres in der Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland über die sogenannten Folgen des Klimawandels aufgeklärt wurde. Und ein Leiter des UN-Klimaberichts rechtfertigte das RCP 8.5-Szenario mit folgenden Worten: Würden alle Klimaschutzmaßnahmen der vergangenen 3 Jahre rückgängig gemacht, wäre RCP 8.5 realistisch. Er hat dann eine Gegenstimme bekommen und da heißt es, die Welt war nie auf dem Weg zu 40.000 Kohlekraftwerken bis 2100. Wir sehen, auch die letzte Generation, die sich da jetzt überall festklebt oder die Gemälde mit Kartoffelbrei bewirft, die werden hier alle, gehören alle zu diesen großen Bewegungen, die sich auf RCP 8.5 berufen.
Ja, und ich möchte noch mal ganz deutlich machen, wir reden hier nicht von unserer eigenen Meinung, sondern wir besprechen hier gerade einen großen Artikel der Welt. Also das ist noch mal ganz deutlich. Wir haben hier also eine Quelle, die man sogar nutzen kann, offiziell und auch aus meiner Sicht auch inoffiziell jetzt. Und es geht eben darum, dass zum Beispiel Wissenschaftler aus anderen Interessengruppen natürlich sehen sehr kritisch, wie diese Agenda vorangetrieben wird. Und da gibt es zum Beispiel einen Ted Nordhaus, der ist Direktor des Breakthrough-Instituts für Umweltforschung in Kalifornien. Und der hat zum Beispiel ganz klar gesagt in einem Editorial von Science Advances, das ist ein Wissenschaftsmagazin international, die Anreize, ständig zwielichtige Literatur zu produzieren, sind pervers, sagt er. Mit dieser RCP 8.5 gelänge es, Studien in prominenten Fachmagazinen zu publizieren. Gutachter würden sie einfach nur durchwinken, solange die Zeichen nur auf Katastrophe stehen. Und hier wird ganz deutlich im Prinzip, auf welcher Ebene das Ganze stattfindet.
Und wir schließen mal die Nachricht des Weltartikels hier ab und gelangen zu einem nächsten Artikel, der auch nicht minder interessant ist, hat Express.at veröffentlicht, Überschrift US-Stiftung sponsert mit 3,5 Millionen Euro die Klimaterroristen. Und hier ist natürlich die Rede von Letzte Generation, finanziert wird diese Letzte Generation nicht etwa, auch wenn sie in Europa tätig sind, von europäischen Institutionen, sondern die sitzen in den USA. Und besonders viel Geld kommt vom Climate Emergency Fund in Kalifornien. Und hier heißt es weiter, abgesehen von Privatpersonen, die den Klimaprotest mit Schenkungen im sechsstelligen Bereich unterstützen, gibt es die im Jahr 2019 in Kalifornien gegründete Stiftung namens Climate Emergency Fund. Sie hat seither Millionenbeträge an Gruppierungen überwiesen, die mit zivilem Ungehorsam auf den Klimawandel aufmerksam machen. Ist übrigens auch aus einem Artikel hier zitiert worden, der Welt am Sonntag. Also offenbar ist Stefan Aust und sein Team auch hier auf den Fersen der Klimawandelbehaupter. Und er macht sich jetzt doch seinen Namen auch als Klimaleugner, der Stefan Aust mit seiner Welt und seinem Fernsehsender N24. Bis Ende September sind 3,5 Millionen Dollar an 11 verschiedene Gruppen aus verschiedenen Ländern vergeben worden. Alle Bewegungen hatten zu einem Herbstaufstand aufgerufen, darunter auch die Letzte Generation. Und wie hoch die Zahlungen für die Aktivisten etwa in Deutschland ausgefallen sind und weiter ausfallen, darüber wollten weder die Stiftung noch die Letzte Generation sprechen. Die Bewegung redet nur davon, dass mit dem Geld eben Training und Rekrutierung und Weiterbildung von Aktivisten finanziert wird. Und man wolle einem Ziel folgen, nämlich enormen Druck auf die Regierungen ausüben. Und so heißt es ja jetzt auch, dass zum Beispiel Pipelines, also Energie-, Gaspipelines und so weiter, gestört werden oder vielleicht sogar zerstört werden sollen.
Naja, und wie wir gerade schon festgestellt hatten, dass auch der IWF, der Internationale Währungsfonds, in Ägypten mit dabei ist als einer der Lobbyisten. Ich frage mich, was der da eigentlich macht. Der ist eigentlich zur Stabilisierung der Währung zuständig mit ganz anderen Aufgaben. Aber genau da sehen wir, wie das Ganze Ganze hier läuft. Wir sehen hier undurchsichtige große Kapitalsammelbecken innerhalb der privatisierten Nichtregierungsorganisationen, die daran arbeiten, die Staaten zu zermürben und auch letztendlich in den Ausfall zu treiben. Und genau das passt nämlich alles zusammen. Wenn wir erkennen, dass jemand, der mit dem Begriff USA auftritt, dass da auf dem Glas zwar USA steht, aber noch lange kein USA drin sein muss. Und genau so haben wir das eben halt auch. Wir verwechseln Staat und Macht. Der Staat ist nämlich mittlerweile ohnmächtig, weil die Macht auf anderen Ebenen liegt. Und das ist das Erschreckende dabei. Und wenn ich sehe, dass solche Gelder finanziert werden, mir fiel gestern so spontan ein, ich möchte nicht wissen, ob auch irgendwann die Graffiti-Sprayer mal von irgendwelchen Finanzen in irgendeiner solchen Art mal finanziert wurden. Weil irgendwie ein sauberes Deutschland konnten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele ab. Und da sind dann irgendwelche Schmierereien, die man dann auch noch als Kunst dann bezeichnet. Und man fragt sich natürlich auch langsam, gehört das vielleicht auch alles schon mit dazu?
Oh, der Herr Popp mit seinen Verschwörungstheorien. Ja. Zumal das ja so ein Riesenschaden ist mit den Graffitis. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema heute.
Das ist kein wichtiges Thema, aber das gehört eben halt vielleicht auch zur Entwicklung, eine Menschheit so dahin zu bekommen. Denn wenn ich sehe, was da so für skurrile Dinge da aufgesprüht werden auf alte, originale Gebäude, wunderschöne geschichtliche, historische Bauten und das Ganze wird dann noch als Kunst argumentiert, dann erkennt man schon, wie die Menschen so langsam auch abstürzen.
Das ärgert dich, ne?
Ja, mich ärgert sowas wirklich, weil das sind letztendlich die geschichtsträchtigen Gebäude, die unsere Vorfahren aufgebaut haben. Und auch wenn da Fehler gewesen sind, ich finde, das ist einfach so ein bisschen Anstand gegenüber unseren Vorfahren.
Ja, so ist er, der Herr Popp. Und ich möchte aber noch mal ganz kurz hier diese letzte Generation, so nennen sie sich ja. Sie nennen sich ja wirklich die letzte Generation. Manchmal, wie du neulich sagtest, könnte man sogar sagen, sie ist die allerletzte Generation. Die haben, und dafür werden sie auch unterstützt, eine stets einsatzbereite Kerngruppe. Dann sollen Arbeitsgruppen darüber hinaus organisatorische Aufgaben übernehmen. Dabei übernehmen die Aktivisten unterschiedliche Rollen. Manche sind bereit, sich festnehmen zu lassen. Haben wir ja neulich schon drüber gesprochen. Das wird auch in Aussicht gestellt. Ja, musst du vielleicht damit rechnen, dass du auch mal ein paar Tage in den Knast gehst. Andere gehen nicht so weit. Und die letzte Generation, und das finde ich spannend, Andreas, ist nirgendwo als Verein, als Unternehmen oder Marke gemeldet. Ihre Anhänger sollen über Firmen beschäftigt werden, deren Namen die letzte Generation jedoch nicht preisgeben will.
Naja, die werden sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Und wenn, sind es Scheinnamen. Und wenn man dann versucht herauszubekommen, wer die Eigentümer der Firmen sind, sind es wieder andere Firmen. Und man muss, wer weiß wie, recherchieren, um dann die Netzwerke dahinter offen zu machen. Also ist es einfacher zu überprüfen, wie passt das Ganze ins Gesamtbild. Und da merkt man relativ schnell, wo die NGO-Strategie der Welt hingeht. Staaten im Prinzip in die totale Ohnmacht zu treiben und mehr oder weniger die Macht zu übernehmen. Und das ist auch nichts Neues, weil es ist gar keine Verschwörungstheorie. Wie gesagt, 2011 hat es selbst Frau Merkel schon ganz offen gesagt, dass wir eine Ein-Welt-Regierung anstreben müssen, um dann eben letztendlich den Frieden reinzubekommen. Und diese Machtabgabe ist natürlich eine Art Blankoscheck und ich halte die für gefährlich.
Ich finde es spannend, was wir in den letzten 3 Jahren hier begleiten dürfen und was eigentlich immer offensichtlicher wird, Andreas. Und im Prinzip sind diese NGOs, diese Gruppen, die sagen, wir werden nur noch 8 Jahre zu leben haben. Greta Thunberg hat ja vor ein paar Jahren damit angefangen. Die weigert sich aber, in Ägypten da jetzt anzureisen. Also so ganz einig sind sie sich auch alle nicht. Aber diese Entwicklungen zu sehen, wie mehr und mehr Druck gemacht wird und wie man versucht, sozusagen die ganze Welt in Knechtschaft zu zwingen. Aber die Frage ist, wird ihnen das gelingen? Und die Antwort ist eigentlich schon klar, es wird ihnen nicht gelingen. Aber ich möchte noch mal einen Klimaaktivisten hier zitieren. Der ist interviewt worden von T-Online. Der Mann heißt Tazio Müller. Und das ist derjenige gewesen, der unter anderem bei den Blockaden in Berlin dabei war, als eine Radfahrerin einen schweren Unfall hatte und Polizei und Feuerwehr nicht rechtzeitig genug am Einsatzort sein konnten. Die Frau wurde als hirntot erklärt. Was mit ihr jetzt geschieht, darüber gibt es im Moment keine weiteren Informationen. Aber dieser Tazio Müller, der ist ja dann, vielleicht habt ihr das gesehen, wir haben das, glaube ich, auch eingestellt gehabt, der ist ja dann auch von einem Bildreporter verfolgt worden, der ihn unter Druck gesetzt hat und gefragt hat, ob das nicht alles ein bisschen weit geht. Und da hat er sich so halb entschuldigt, aber nicht wirklich mit ganzem Herzen. Und vor allem bereut er ja auch nicht wirklich was, außer vielleicht den Satz, den er da gepostet hatte bei Twitter, glaube ich, shit happens. Er sagt, das war dumm, dass er das gesagt hat, aber zu dem Rest seiner Botschaft stehe er. Und diese ganzen umstrittenen Aktionen der letzten Generation, das ist ja genau diese Klimatruppe, über die wir hier sprechen, diese Aktionen sind aus seiner Sicht genau richtig. Mehr noch, sie dürfen, wenn es nach ihm geht, noch um einiges weitergehen. Und es gibt ja jetzt schon Vergleiche der Terrorexpertin Bettina Röhl, die ja auch gleichzeitig Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof ist, die sich mit dem Thema Terrorismus ihr Leben lang beschäftigt hat. Und sie sagt, es gibt viele Parallelen inzwischen von diesen Aktivisten letzte Generation zu der RAF. Und was zählt noch dazu? Fridays for Future, Ende Gelände. Und dieser Herr Müller, der zählt zum radikaleren Teil der Klimabewegung. Auch bei angemeldeten Demonstrationen läuft diese Gruppe Ende Gelände, mit der er auch zu tun hat, mit. Vor allem setzt die Gruppe ganz auf den Kurs ihres Mitgründers, Tazio Müller, Aktionen des zivilen Ungehorsams, heißt es. Und der Verfassungsschutz hat den Berliner Ableger schon bereits im linksextremen Spektrum verortet, wahrscheinlich aber ohne Konsequenzen. Und Herr Müller ist gefragt worden, wie weit er gehen würde, um seine Botschaft zu übermitteln. Straßenblockaden, Attacken auf millionenschwere Gemälde, das findet er richtig und wichtig. Und dasselbe, sagt er, gilt zum Beispiel für die Sabotage neuer Gaspipelines, die als Ersatz für die Versorgung aus Russland gerade in Europa entstehen sollen. Er sagt ganz wörtlich und ausdrücklich, diese Pipelines zu zerstören, ist eigentlich unsere verdammte Pflicht.
Ja, also alleine die Tatsache, dass wir einen solchen terroristisch motivierten Menschen überhaupt die Möglichkeit geben, dass er über Massenmedien in irgendeiner Form sich überhaupt äußern darf, dass er nicht geächtet wird, dass er nicht sofort die Staatsanwaltschaft ermittelt, dass nicht sofort beispielsweise wegen Verdunklungsgefahr auch eine sofortige Inhaftierung stattfinden müsste, weil er ja auch gefährlich ist, das darf man nicht vergessen. Denn wenn jemand bereit ist, übrigens beispielsweise auch Pipelines zu sprengen, dann ist er auch bereit, im Prinzip zu sagen, scheiß was auf den Umweltschutz, um mit seinen Worten zu sprechen. Denn das sind ja auch letztendlich gigantische Umweltschäden, die damit verursachen wird. Nein, das sind eben halt ganz auffällige Personen, die sich offenbar irgendwie einen Sinn geben wollen in ihrem vielleicht verpuschten Leben. Ich kann es nicht sagen, aber es scheint mir fast so, weil anders ist es kaum noch zu erklären, denn offenbar sind die Argumente auch gar nicht mehr in irgendeiner Form in der Lage, ihn zu erreichen.
Also ich möchte gar nicht selber hier irgendeine persönliche Begutachtung dieses Tazio Müller abgeben, aber es zeugt hier einiges davon, wie er verortet ist. Denn hier heißt es in dem Artikel, Müller hat keine Angst. Er hat noch nie eine Konfrontation gescheut. Er liebt die Provokation. Vom Y-Kollektiv hat er sich einmal bei einem Chemsex-Wochenende begleiten lassen, hat vor laufender Kamera harte Drogen genommen und mit seinem Partner geschlafen. Rechtsbruch gebannt auf Video. Und obwohl ihm regelmäßig harter Gegenwind entgegenschlägt, lässt er die Presse weiter in seine Wohnung rein, wo er übrigens keinen Tisch hat. Und vielleicht ist der letzte Satz, der hier auch zitiert wird, ein deutliches Bild von der Verfassung dieses Tazio Müller. Wenn man sich vorstellt, dass er so ein Anführer dieser Klimabewegung ist, kann es einem wirklich schlecht werden. Es fällt mir auch schwer, das hier überhaupt vorzulesen. Ich tue es aber dennoch. Hier heißt es, radikale Aktionen, die den Alltag stören, sind nicht nur deswegen legitim, sie sind Notwehr. Und jetzt gelte es mit aller Macht klarzumachen, wörtlich Tazio Müller, Deutschland, wir müssen reden. Deutschland, du bist eine amoralische Drecksau.
Ja, es tut mir sehr leid. Also wenn ich dann da mit meiner Interpretation, dass ich da mehr oder weniger ein verpfuschtes Leben reininterpretiere, vielleicht falsch liegen kann, das mag schon sein. Aber genau diese Aussagen habe ich auch gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal, es kann doch nicht sein, dass ein solcher Mensch ganz einfach ein solches Sprachrohr der großen Medien bekommt, anstatt einen ordentlichen Therapeuten, der sich ihm annimmt.
Tja, das wäre das Mindeste. So, wir werden den Themenkomplex Klima jetzt mal abschließen, Andreas. Lass uns noch mal in die Wirtschaftsnachrichten hineinschauen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die berichten gerade, dass die Welt sich auf dem Weg in Richtung einer Hyperinflation entwickelt und es könnte auf die schlimmste Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg hinauslaufen, heißt es da. Quelle für die Nachricht ist kein Nobody, sondern der im US-Bundesstaat Florida ansässige Hedgefonds Elliott Management, einer der größten und erfolgreichsten Hedgefonds der Welt. Sagst du, was du dazu denkst?
Ja, also die Elliott Management ist in Fachkreisen natürlich bekannt und sie wurde von dem Milliardär Paul Singer gegründet und verwaltet heute ein Vermögen von rund 56 Milliarden Dollar. Die sind also aus Florida. Das Unternehmen warnt aktuell seine Kunden vor einer extrem schwierigen Situation für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Und ich finde es wichtig, dass wir auch darüber kurz reden, denn alle sind davon betroffen, auch unsere Zuhörer. Ich halte das für eine ernstzunehmende Quelle, diese Elliott Management. Und die Aussagen sind hart und ich stimme dieser Sichtweise dort zu. Die Politik des billigen Geldes der Notenbanken, das hatten wir die ganzen letzten Jahrzehnte, wird hier klar als Ursache ausgemacht. Und es ist eine Grenze überschritten, die die Auswirkungen der Nachkriegszeit massiv überschreiten könnten. Das ist wirklich ernst zu nehmen.
Ja, die Warnung von Elliott Management, die kommt ja in einem verlustreichen Jahr für die Finanzmärkte. Und laut diesen Bloomberg-Daten haben die globalen Aktienmärkte seit Jahresbeginn 28 Milliarden Dollar an Wert verloren. Die Anleihen sind ebenfalls abgestürzt, sodass es für Anleger nur wenige Möglichkeiten gibt, Schutz zu suchen. Wie kann man denn die Ursachen für diesen Umstand erklären?
Also der Fondsmanager gab den Zentralbanken einen Großteil der Schuld an dieser sich abzeichnenden Krise. Und er sagt, diese Zentralbanken wären unehrlich gewesen, was die Ursachen der hohen Inflation angeht, indem sie dies auf die Engpässe der Lieferketten und das Ganze im Zuge dann der Pandemie zurückgeführt haben. Das ist ja immer so dieses typische Narrativ auf der Ebene. Wir sind ja nur noch mit Narrativen konfrontiert. Und ich sehe diese Falschbehauptungen der Zentralbanken übrigens ähnlich. Und mit wirklich einem ganz minimalen Fachwissen wird eigentlich jedem klar, dass weder der Krieg in der Ukraine noch die sogenannten Coronaviren für die ökonomischen Verwerfungen verantwortlich sind, die wir gerade erleben. Und ich bin wirklich dankbar dafür, das ist mir persönlich wichtig, dass diese Ursachenermittlungen nun auch von diesem globalen Player der Finanzkrise, der Finanzindustrie kommen. Das unterstützt natürlich auch unsere Analysen.
Ja, die werden jetzt bestätigt, Andreas. Ich meine, das ist ja schön zu einem späten Zeitpunkt, aber immerhin. Der Hedgefonds sagt, dass sich die Welt auf dem Weg zu einer Hyperinflation befinde, was zu einem globalen gesellschaftlichen Zusammenbruch und zivilen oder internationalen Unruhen führen könne. Ich meine, es gibt ganz viele Erklärungen jetzt für diese Bedrängnis und Zusammenbrüche. Und Elliott sagt aber, dass die Märkte vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken noch gar nicht weit genug gefallen sind und warnt vor weiteren Kursverlusten.
Naja, klar, der Hedgefonds schätzt zum Beispiel, dass ein 50-prozentiger Rückgang vom Höchststand bis zum Tiefstand in solchen Phasen, wie wir sie gerade erleben, absolut normal wäre. Und Elliott weist auf eine Handvoll potenzieller Stressbereiche hin, die diesen Marktrückgang jetzt beschleunigen könnten. Da geht es dann zum Beispiel um drohende Bankverluste bei Überbrückungsfinanzierungen. Banken sind ja in großen Schwierigkeiten. Selbst die Vorzeigebanken wie zum Beispiel die Credit Suisse in der Schweiz ist ja betroffen. Dann potenzielle Abschläge bei besicherten Krediten und fremdfinanzierte Private Equity Fonds genannt. Das sind sogenannte gehebelte Modelle. Das bedeutet, die Anleger nehmen Geld auf als Kredit, zahlen dafür meinetwegen 5% Zinsen und spekulieren mit diesen 5% am Markt und hoffen, dass das, was sie rausbekommen, mehr ist als die 5% Kosten. Wenn aber plötzlich das Ganze denn ins Minus geht, dann wird das Ganze zum ernsten Problem. Und das ist bei vielen Fällen momentan der Punkt. Und kritisch äußerte sich dieses Unternehmen auch gegenüber Anlegern, die glauben, das ist nämlich momentan so ein Wunsch, der da immer mitschwingt, dass die Marktrückgänge immer nur von einer kurzen Dauer sind und diese könnten ignoriert werden, nach dem Motto, man muss es nur aussitzen, das wird alles wieder gut. So einfach könnte es nicht sein, laut Elliott.
Also jeder, der jetzt hier zuhört, der fragt sich, was kann ich jetzt mit dieser Info anfangen, denn es ist wirklich eine große Verunsicherung, die im Moment an den Märkten herrscht. Und viele Menschen fragen eigentlich nur noch, wie kann ich das Vermögen, den Wohlstand, den ich habe, wie kann ich den absichern?
Ja, der normale Bürger kann es nur genauso machen, wie es auch der große Milliardeninvestor macht. Und da muss ich mich wiederholen. Wer auf Geldprodukte setzt, wie zum Beispiel Bankguthaben oder auf Rentenpapiere oder man nennt sie auch Anleihen, und zwar egal, ob es das in Fonds passiert oder er das direkt macht, der könnte ein böses Erwachen haben. Aber eben halt auch die Aktien sind gefährdet. Also besonders gefährdet sind aus meiner Sicht für den Normalbürger immer noch die Lebensversicherungen, auch wenn ich darauf rumreite. Man muss sich immer klar machen, dass diese sogenannten Garantien, die ein irgendein Finanzinstitut oder eine Versicherung gibt, überhaupt nichts aussagen, sondern immer nur nominal sind. Also eine feste Summe garantieren, aber keine Kaufkraft. Also wenn meine Lebensversicherung oder irgendeine andere festverzinsliche Anlage mit Garantie, Total Return und wie man das alles neudeutsch nennt, wenn die mir irgendwann 500.000 Euro auszahlen, woraus ich denn meine Altersversorgung meinetwegen bewerkstelligen wollte, aber zu dieser Zeit der Auszahlung deiner Inspektion bei einem VW Golf bereits 2 Millionen Euro kostet, dann ist die Garantieleistung von dem Versicherer zwar erbracht, aber was nützt es denn noch? Und wer jetzt sagt, das ist natürlich alles utopisch, der sollte sich einmal mit dem Jahr 1924 beschäftigen, als ein Brot zum Beispiel mehrere Milliarden Mark kostete, ein einziger Leibbrot. Und das ist keine Panikmache, sondern es geht nur darum, sich dieses Risiko der sogenannten Garantien von den Finanzinstituten einfach mal zu überlegen, was wird mir denn garantiert? Wird mir garantiert, wie viel Gemüse ich von dem Geld dann kaufen kann? Oder wird mir eine Summe in Euro ausgewiesen garantiert, von der ich überhaupt nicht weiß, was man dafür kaufen kann. Das sind die wesentlichen Dinge. Und wenn solche global positionierten Hedgefonds wie der in Florida tatsächlich solche Aussagen tätigt, wie zurzeit, dann ist das zumindest für mich ein Warnsignal.
Warnsignale haben wir in dieser Zeit mehr als genug. Und unser Hinweis, wir werden auch nicht müde, es zu sagen, ist, bereitet euch selber vor. Natürlich, wenn man größere Summen noch abzusichern hat, dein Finanzpodcast, Andreas, der gibt da auch immer wieder gute Auskunft, was in der heutigen Zeit noch machbar ist. Da kannst du mir vielleicht gerade noch mal deinen Hashtag sagen.
Ja, man sagt also Hashtag Andreas Pop Finanzfragen was tun. Hintereinander weg in die Lupe auf Telegram eingegeben oder auf www.eva-hermann.net. Da findet man das oben dann direkt unter, ich glaube, Finanzpodcast.
Ganz genau. Aber jeder Einzelne, der jetzt nicht großartig Geld noch anzulegen hat, der steht eben auch vor der Frage, wie sichere ich mich oder uns am besten jetzt ab in Zeichen dieser vielen Krisen? Denn es ist ja eine hybride Kriegsführung gegen die Menschheit. So kann man es zumindest empfinden, was derzeit alles geschieht. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, eigene Vorbereitung ist das Wichtigste, auch in vollem Bewusstsein. Also ob wir unser Gemüse selber einsehen und anbauen und ernten und einkochen und trocknen oder ob wir das Brotbacken lernen oder ob wir Nachbarschaftshilfe organisieren oder ob wir uns zusammentun und irgendwo aufs Land gehen, um dort diese Herausforderungen gemeinsam zu bestehen. Wichtig ist es immer, jetzt kommt der Winter, dass jeder auch dafür sorgt, dass es irgendwie warm ist. Also es gibt ja viele verschiedene Aussagen zu diesen Teelichtöfen beispielsweise, diese Tontöpfe mit den Teelichtöfen. Und da ist, das dürfte jetzt klar sein, ja auch eine Menge Panikmache, die herrscht. Teelichtöfen kann jeder für sich auch aufbauen. Man darf nur diese Teelichte nicht zu eng stellen, sondern lieber einen Ofen mehr produzieren. Wir stellen da gerne auch noch mal Videos ein. Natürlich kann man nicht die ganze Wohnung oder das ganze Haus damit heizen, aber man kann auf jeden Fall punktuell Wärmequellen erzeugen. Und ja, wer es sich leisten kann, Andreas, so ein EcoFlow, diese Stromaggregate, die eben nicht mit Diesel oder mit Benzin betrieben werden, sondern mit Solarpanels, das ist wahrscheinlich auch wirklich die sicherste Methode.
Ja, also das ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn der Strom ausfällt. Und zwar nicht für eine Stunde, nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, sondern länger. Und dann ist es natürlich wichtig, je nachdem, wie man wohnt. Wer auf dem Lande wohnt, der kann mit einem motorgetriebenen kleinen Notstromaggregat schon relativ gut ausgestattet sein. Aber wer in dichter besiedelten Gebieten wohnt, und wir müssen immer damit rechnen, die Zeichen verdichten sich, dass wir nur noch eventuell stundenweise Strom bekommen. Und aus diesem Grunde ist ein EcoFlow deshalb aus meiner Sicht so interessant, weil er eine Art Akkumulator ist, also quasi eine Art Batterie. Und die Batterie kann man durch verschiedene Arten laden. Durch einen Zigarettenanzünder im Auto oder eben halt durch einen Stromanschluss eben halt im Festnetz oder eben halt auch durch die Solarpanel, die man dann auf seinen Balkon raufbringen kann, sodass man immer wieder in Notfällen dann einen gewissen Strom zur Verfügung hat. Aber natürlich auch die anderen Dinge wie Wasser und all diese Dinge. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer sind schon recht gut abgesichert und versorgt. Aber bitte nochmal kontrollieren, habt ihr wirklich einen Wasserfilter? Ja, also das finde ich schon wichtig. Übrigens, was ich auch für mich jetzt zum Beispiel gesagt habe, selbst hier nach Kanada habe ich es mir schicken lassen, das ist auch ein Geigerzähler. Weil wir haben immer wieder diese Diskussion, auch wenn das momentan wieder runtergefahren wird, nach dem Motto, könnte es irgendwo ein Problem geben mit einem Kernkraftwerk oder könnte da irgendwo eine Bombe oder sonst irgendetwas laufen, ohne jetzt in Panik zu geraten. In dem Moment, ich erinnere mich an Tschernobyl damals in den 80er Jahren, dann waren alle Geigerzähler von einem Tag auf den anderen ausverkauft. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man da so etwas parat hat.
Ja, aber da ist jetzt meine Frage, wenn der Geigerzähler ausschlägt, was mache ich denn dann?
Naja, das geht darum vor allem, dass ich weiß, was ich esse. Man kann so einen Teil zum Beispiel benutzen, wenn ich Gemüse habe und kann zum Beispiel sehen, ist dieses Ding zum Beispiel aus einem Gebiet gekommen, wo eine starke Strahlung war. Eine atomare Strahlung verteilt sich ja nicht über ganz Europa, sondern es gibt bestimmte Gebiete. Und wenn das Gebiete sind, wo zum Beispiel Obst und Gemüse angebaut wird, dann ist es mir zum Beispiel wichtig, dass das nicht aus dem Gebiet auf meinem Teller landet.
Ach so, deswegen gehst du immer mit einem Geigerzähler einkaufen. Jetzt verstehe ich das.
Genau. Auf ein Gewächshaus verzichte ich drauf, weil ich weiß, da kann nicht viel passieren.
Andreas, ich danke dir. Wir sind heute am Ende angekommen und wir staunen immer wieder, was sich in diesen letzten 3 Jahren auf der Welt alles verändert hat. Und wir bitten euch, das Ganze mit genügend Abstand zu betrachten, denn die Phase geht auch wieder vorbei, aber wir können alle unseren Teil dazu beitragen, indem wir uns selbst auch verändern, und zwar möglichst zum Guten.
Und das machen wir jeden Tag aufs Neue. Und in diesem Sinne alles, alles Liebe.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch.
Bis später.